weitergeben und das wollen wir so gut wir können auch gerne machen. Das wird eine aufregende Zeit und ich freue mich ganz doll.
Okay, dann Brigitte, mach doch du weiter.
Ich bin die Brigitte aus München und das ist mein erster Kurs. Ich habe da schon ein paar Themen.
Super, Lena.
Ich bin Elena Novik, ich wohne in Bremen und das ist auch mein erster Kurs.
Sehr schön.
Hallo alle zusammen, ich bin Slava Neuek, auch aus Bremen. Ich habe vorher auch keine Kurse gemacht, das ist alles neu für mich.
Hallo Slava, schön, dass du dabei bist. Okay, ich hole jetzt mal, ich versuche mal den Peter Weichert noch mit dazu zu holen, ohne dass ich die Konferenz neu starten muss. Das müsste eigentlich gehen. Okay. Peter?
Ja.
Ah, sehr schön. Hallo.
Ja, hallo.
Super. Abend. Guten Abend,
genau,
guten Abend.
Ich war genau eine Minute zu spät. Der PC braucht ein bisschen, bis er hochgefahren war.
Ja, die PCs. Das dauert immer. Wir machen gerade eine kleine Vorstellungsrunde. Es sind, ich glaube, jetzt 11 Leute, die dabei sind. Willst du vielleicht auch gleich sagen, also nur deinen Namen, woher du kommst?
Ja, ich bin Peter aus Bad Oldesloe. Was soll ich erzählen? arbeite im Außenhandel und bin bei der Hamburger Arbeitsgruppe jetzt seit ungefähr 4 Monaten, denke ich mal. Ne? Ja.
Super.
Ja, das ist eigentlich schon alles.
Okay, das reicht. Dankeschön. Eva.
Dann habe ich mehr Mut.
Sehr gut. Toll. Dann Ulla macht das gleich weiter.
Ja, ich sitze daneben, Ulla und auch aus Bremen. Und ich mache die Kurse so ein bisschen für mich im Vorfeld. Habe mit euch schon den Kurs 16 gemacht und arbeite so ein bisschen privat weiter und ich glaube, das erstmal müsste von meiner Seite reichen.
Ja.
Ich bin ich bin so glücklich, dass ihr das in die Wege geleitet habt und freue mich sehr, 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 dass ihr das macht. Vielen Dank schon mal im Vorfeld.
Ja, ich freue mich auch sehr. Franziska hat mich gerade angeskypt, gechattet. Sie schreibt, hallo Silvi, mein Mikro funktioniert nicht, aber ich kann euch hören. Oh, Fiete hat Fieber, ich bin gleich wieder weg. Fiete ist ihr Sohn, bis nächste Woche, liebe Grüße. Okay, gut, dann können wir, also ich sag nochmal hallo Franziska und ich schicke dir den Link, dann kannst du das Teaching downloaden und später noch anhören. Okay, Hans.
Ja, hallo in die Runde, ich bin Hans Pfammann aus Stuttgart. Bis jetzt war ich der südlichste in der Runde. Das ist mein erster Kurs. Ich bin sehr gespannt darauf. Ich habe einige Zeit in Hamburg gelebt und insofern ist mir Hamburg und Bad Oldesloe und Bremen und alles das, was bisher gesagt wurde, natürlich sehr gut bekannt.
Ah, also
ich bin sehr gespannt und freue mich.
Wunderbar. Natalia, du bist die Einzige, die ich selber auch gar nicht kenne. Sag doch ein paar Worte dazu, zu dir. Zu deiner Person.
Eingeschlafen.
Ah, ja, ich glaube, das ist immer so ein Hin und Her mit den Mikros, wenn man stumm schaltet. Bist du noch da?
Ach so. Ich habe mein Mikrofon ausgeschaltet.
Ja, genau.
Ja, also ich bin Natalia Raff, ich wohne in Karten. Neben Düsseldorf.
Aha.
Ja, das ist neu für mich. Ja, ich kenne auch niemanden. Ja, also Jelena Novik, ja, wir kennen uns auch nur, wir haben uns online und unterhalten und mal telefoniert.
Ah, okay. Ja, immerhin.
Ich bin gespannt.
Super. Okay, und Valentin.
Ja, hallo alle zusammen. Valentin, komme aus Bremen, das ist auch mein erster Kurs und ich freue mich
habe ein kleines Kind.
Ja.
Aber wir werden auch so uns teilnehmen hier, wie Sie das tun. Danke.
Ja, toll. Ganz klasse, dass ihr alle dabei seid. Ich glaube, ich habe jetzt alle, oder? Habe ich irgendjemanden vergessen? Nein, ich glaube nicht. Also, nochmal ganz herzlich willkommen. Könnt ihr mich eigentlich alle gut hören? Ist die Verbindung gut?
Ja.
Super, super, das ist sehr gut. Okay. Wenn jemand trotzdem die Verbindung irgendwie verlieren sollte, manchmal passiert das, zumindest bei diesen internationalen Skype-Konferenzen, und ich merke das nicht, dann könnt ihr mich einfach anchatten, und also möglichst bitte nicht anrufen, sondern anchatten, und ich kann euch dann in die Konferenz reinholen, so wie ich eben Peter reingeholt habe. Okay. Ansonsten würde ich euch bitten, dass ihr dass euer Mikrofon stumm schaltet, weil wir werden die Teachings aufnehmen und werden sie dann euch allen zur Verfügung stellen und auch anderen, die jetzt leider nicht mit dabei sein konnten oder das hören möchten, wenn sie, was weiß ich, so wie Franziska, dass das Kind mal krank wird. Also irgendwas kann ja immer mal dazwischen kommen. Und dann ist es natürlich angenehm, wenn man wirklich nur die Person hört, die redet. Wir würden sehr gern die Form übernehmen, in der Venerable Phil uns unterrichtet hat, denn das hat sich als sehr vorteilhaft erwiesen, vor allem wenn wir über Skype kommunizieren. Das heißt, wir beginnen mit einem Vortrag und bitten euch, uns nicht zu unterbrechen, sondern eure Fragen aufzuschreiben und am Ende des Vortrags zu stellen. Dann haben wir noch genügend Zeit, darüber zu reden. Fragen, die Beate und ich nicht beantworten können, die werden wir weitergeben an unseren Lehrer, Venerable Phil, und euch dann seine Antworten zukommen lassen. Und manchmal ist die Antwort auch, dass man über bestimmte Themen selber nachdenken muss. Gut. Ach so, genau. Wir werden den Unterricht aufnehmen, das dachte ich schon. Und ich schicke euch dann einen Link und ihr müsstet dann innerhalb von 4 bis 5 Tagen die Datei auch downloaden, weil manchmal brauche ich diesen Raum noch für andere Dateien. Gut, ihr wisst, dass Beate und ich das zusammen machen und wir werden uns abwechseln. Ich starte, also, ja, wie jeder merkt. Und nächste Woche ist Beate dran. Da ich noch das große Glück habe, an die Diamond Mountain University zu fliegen am 17. Dezember, weil meine Lehrerin noch eine Feier, eine Einweihung gibt, bevor sie in das 3-Jahres-Retreat geht, werden wir auch Weihnachtsferien machen. Die letzte Klasse ist am 15. Dezember und die erste Klasse 2011 ist dann am 5. Januar. Ich denke mal, das ist für alle in Ordnung. Wir können das auch nochmal rummailen. Gut, es gibt 2 Möglichkeiten, den Kurs mitzumachen. Ihr könnt dabei sein und euch diese Ideen einfach mal anhören. Oder die zweite Variante ist, den Kurs wirklich zu studieren. Das heißt, euch auch intensiver mit dem Stoff auseinanderzusetzen. Das können wir euch sehr ans Herz legen. Dazu gehören die Hausaufgaben, es gehört das Reading, es gehört eine analytische Meditation von 15 Minuten zu einem vorgegebenen Thema. Und es gehört dazu, dass man auch noch einen kleinen Text auswendig lernt. Und aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass es wirklich sich lohnt. Also ich habe immer gedacht, wenn ich ein Teaching gehört habe, dass ich es verstanden habe. Und habe dann gemerkt, dass ich das nur auf eine oberflächliche Art und Weise verstanden habe. Und je mehr ich mich damit beschäftigt habe, desto tiefer sinkt es. Und desto reicher ist auch der Stoff. Eine Frage ist, ob sich vielleicht jemand von euch bereit erklärt, die englischen Class Notes ins Deutsche zu übertragen. Ich glaube, Valentin, kannst du dein Mikrofon ausstellen? Valentin? Ihr hört mich gar nicht mehr. Dann werde ich ihn eben mal anchatten. So. Okay. Gut. Genau. Es wäre klasse, wenn vielleicht jemand die englischen Class Notes ins Deutsche übertragen könnte und sie dann allen zur Verfügung stellt. Vielleicht könnte man das auch abwechselnd machen. Vielleicht hat jemand von euch Lust, das zu organisieren. Das könnt ihr euch noch überlegen. Und wenn keiner von euch etwas dagegen hat, würden wir eine Teilnehmerliste erstellen und rundmailen. Und dann könntet ihr untereinander absprechen, wer was macht, vielleicht abwechselnd. Und so weiter, das als Idee. Okay. Moment, da werde ich gerade angeskypt. Ah, okay. Ulla hat sich schon gemeldet. Ich wäre bereit zum Übersetzen, vielleicht mit jemandem geteilt. Wunderbar, das ist klasse. Sehr schön. Also wie gesagt, wir werden dann eine Teilnehmerliste rundmailen. Nächste Woche wird auch noch Ulla Bettmer aus Hamburg dabei sein und dann könnt ihr euch untereinander austauschen. Gut, noch eins, bevor wir anfangen mit dem Teaching von heute. Also gerade in der ersten Klasse gibt es ganz viele fremde Namen und Worte auf Tibetisch. Das hört sich erstmal sehr fremd an und ich hatte das Gefühl, das kann ich mir nie merken. Aber mit der Zeit wird es wesentlich leichter und es sind gar nicht so viele Personen und gar nicht so viele Worte. Ah, toll, Hans hat sich jetzt auch gerade gemeldet. Super. Sondern es sind eher wenige wichtige Personen, die immer wiederholt werden, von denen wir immer wieder Texte lesen und die immer wieder zitiert werden. Und was das Tibetisch angeht, da haben Beate und ich das selbst nicht gelernt, sondern werden wirklich nur die wichtigsten Worte wiederholen. Okay, der Text, den wir studieren heute, der wurde geschrieben von Tsongkhapa. Tsongkhapa ist eine Stadt im Osten Tibets und Pa bedeutet eine Person aus dieser Stadt. Je bedeutet Lord, was wir vielleicht mit Meister übersetzen könnten. Im Buddhismus wird es als respektlos betrachtet, wenn man einen Lehrer nur bei seinem Namen oder Vornamen nennt, ohne einen Titel hinzuzufügen. Man sagt also immer Je Tsongkhapa und nicht Tsongkhapa. Im Reading heißt es oft Tsongkhapa, weil wir Westler manchmal durcheinander geraten mit den Namenszusätzen, aber wenn man es weiß, ist es kein Problem und wir sollten bei der respektvollen Anrede bleiben. Der Name, den Tsongkhapa erhielt, als er als Mönch ordiniert wurde, ist Lobsang Drakpa. Lobsang heißt reiner Geist und Drakpa berühmt. Tsongkhapa wurde im Osten Tibets geboren und studierte bei den besten Lamas seiner Zeit. Lama heißt einfach Lehrer und man wird zu einem Lama. Ich glaube, Ulla hatte mich das letztens gefragt, wenn einen der eigene Lehrer auffordert, die Teachings weiterzugeben. Tsongkhapa wurde selbst zu einem großen Gelehrten. Im tibetischen Buddhismus spielte sowohl damals als auch heute noch die Debatte eine große Rolle. Tsongkhapa zog von Kloster zu Kloster und forderte die größten und berühmtesten Gelehrten zum Streitgespräch auf. Dazu muss man wissen, dass die Debatte dazu dient, Zweifel oder Fehler im Denken bzw. in den eigenen Auslegungen auszuräumen oder in den Texten. Es geht bei der Debatte nicht darum, Recht zu haben, wie wir es vielleicht kennen, sondern darum, bestimmte Thesen abzuklopfen, ob sie der Logik standhalten können. Und die Debatte bietet die Möglichkeit, ein Thema wirklich zu durchdringen und von allen Seiten zu betrachten. Lord Tsongkhapa ging also in die Klöster verschiedener Traditionen, Nyingma, Sakya, Kagyu-Klöster, und forderte dort die größten Gelehrten zum Streitgespräch heraus. Er gehörte selbst ursprünglich der Übertragungslinie der Kagyus an. Sein erster Abt gab ihm den Namen Karma und er studierte sehr intensiv, war ein großartiger Gelehrter und kam schließlich nach Lhasa. Zu dieser Zeit gab es noch keines der drei großen Klöster Ganden, Drepung oder Sera. Als großer Gelehrter hat er andere großartige Geister angezogen. Der erste Dalai Lama war beispielsweise einer seiner Schüler. Ein anderer großer Lama war Gyaltsabche. Von ihm werdet ihr später noch mehr hören bzw. lesen, spätestens bei den Shantideva-Kursen. Er hat wunderbare Kommentare geschrieben zu Meister Shantidevas Bodhisattva Chayavatara, die wir auch studieren werden. Und ein weiterer Schüler war Kedrupche. Gyaltsabche und Kedrupche, ihr erinnert euch, Che heißt Meister, zählen zu den größten Gelehrten jener Zeit und es gibt eine bekannte Geschichte, wie die beiden zu Che Tsongkhapas Schülern wurden. Drumherum gibt es noch viele andere Geschichten zu den übernatürlichen Vorgängen in diesem Zusammenhang. Der hauptsächliche Part der Geschichte ist, dass die beiden gar nicht in die Halle kamen, ohne gedemütigt zu werden. Denn sie kamen zu den Belehrungen mit der Absicht, Che Tsongkhapa zu unterbrechen und ihn herauszufordern, was natürlich auch schon damals eine sehr unhöfliche Motivation war, um einer Belehrung beizuwohnen. Schließlich waren sie im Tempel und einer der beiden kletterte auf den Thron zu Che Tsongkhapa, um auszudrücken, dass er selber mindestens genauso gelehrt wäre wie Che Tsongkhapa und genauso gut unterrichten könnte. Doch als Che Tsongkhapa dann mit seinen Belehrungen begonnen hat, dauerte es nicht lange und Gyaltsabche verließ den Thron und hat sich ein bisschen weiter unten niedergelassen. Und nachdem er noch etwas mehr gehört hatte von dem Vortrag, machte er Niederwerfungen und setzte sich auf den Boden zu Füßen des Meisters. Und nach einer weiteren Weile nahm er seinen Gelehrtenhut ab und wurde zu einem der Hauptschüler von Che Tsongkhapa. Gyaltsabches Texte sind so tiefgründig, dass sie von den Mönchen auch während der 22 oder mehr Jahre der Geshe-Ausbildung nicht vollständig studiert werden. Geshe Michael sagt, dass die Texte im Kloster einmal pro Jahr für 30 Tage intensiv studiert werden, 16 Stunden am Tag, und dennoch können die Mönche nicht den gesamten Text bewältigen. Und Che Tsongkhapa war Gyaltsabches Lehrer. Che Tsongkhapa selbst hat 10.000 Seiten buddhistischer Kommentare geschrieben. Geshe-la sagt, also mit Geshe-la meine ich Geshe Michael Roach. Geshe-la sagt, dass seiner Ansicht nach Che Tsongkhapa der beste Kommentator im Buddhismus ist. Kein anderer hat sonst diese Qualität erreicht. Die Texte sind unglaublich und wunderbar. Von seiner Arbeit sind bisher nur 5-10% übersetzt und vielleicht hat ja jemand von euch Zeit, Lust und so dieses Feuer, Tibetisch zu lernen und vielleicht sogar eines dieser Werke zu übersetzen. Von Che Tsongkhapa stammt ein Werk, das als größtes und wichtigstes des tibetischen Buddhismus erachtet wird. Jetzt muss ich mal schauen, irgendjemand hat mich hier angeskypt. Ah, Brigitte ist rausgeflogen, dann muss ich sie gleich nochmal reinholen. Okay. Sekunde. Brigitte, bist du da?
Ja,
super.
Danke.
Okay. Gut. Zurück zu Che Tsongkhapas Werk. Das gilt als das größte und wichtigste im tibetischen Buddhismus. Es heißt Lam Rim Chenmo. Lam heißt Pfad, Rim Schritt oder Stufe und Chenmo heißt groß. Chenmo hat als Endung das weibliche Mo, was ein Hinweis auf Weisheit ist, die als eine weibliche Qualität gilt. Beispielsweise beginnt das Herzsutra mit einer Niederwerfung vor der Herrin der Weisheit. Der Lam Rim Chenmo ist 1000 Seiten lang. In diesem Text steckt die Essenz, stecken die wichtigsten Schritte der vier philosophischen Schulen des Buddhismus. Der Lam Rim Chenmo bringt diese Essenzen in eine Folge von Schritten, die jeder selbst praktizieren kann. Chetsongkhapa nahm die Lehren über Karma aus dem Abhidharma, die Belehrungen, wie Karma funktioniert, aus der Mind-Only-Schule, also nur Geist-Schule, und weitere Lehren kommen aus der Schule der Logik, der Pramana-Belehrungen. Es gibt keinen anderen Text, der die Essenzen der fünf großen buddhistischen Bücher so zusammenfasst, dass man die Buddhaschaft erreichen kann. Diese fünf großen buddhistischen Bücher sind der Inhalt der 18 ACI-Kurse. Einen dieser Texte zu studieren oder nur die Lehrheit zu studieren zum Beispiel, führt nicht zur Befreiung. Den Lam Rim Chenmo zu studieren allerdings führt zur Befreiung, so heißt es. Er nahm also die fünf Bücher, die Mönche während ihrer Ausbildung studieren, und brachte sie in eine bestimmte Reihenfolge, die man benötigt, um sie zu verstehen. Dieser Lam Rim Chenmo ist etwa 1000 Seiten lang. Chetsongkhapa hat ebenfalls einen mittleren Lam Rim geschrieben, der nur 200 Seiten lang ist. Dann hat er einen noch kürzeren Text geschrieben, der 10 Seiten lang ist. Und schließlich hat er es geschafft, die Essenzen des Lam Rim in einem Gedicht zusammenzufassen. Alles, was er wusste. Und dieser Text heißt Lam Tzu Namsum. Lam, wie gesagt, Pfad oder Weg. Tzu heißt wichtigster Bestandteil oder der Hauptbestandteil und Nam heißt Typ. Sum ist das tibetische Wort für drei. Also übersetzt die drei grundlegenden Pfade. Chetsongkhapa schrieb 36 Bände, zehntausende Seiten und er wusste, dass wir diese Unmenge an tiefen philosophischen Stoff nicht aufnehmen können würden. Nur wenige Menschen können das überhaupt lesen. Deshalb hat er es immer weiter reduziert, bis hin zum Lam Tzu Namsum, dem absoluten Minimum. In diesem Text, Lam Tzu Namsum, steckt die gesamte Essenz des Buddhismus. Wie man diesen Text, diese 14 Verse, richtig versteht, wenn man diesen Text richtig versteht, lebt und praktiziert, dann kann man die Buddhaschaft erreichen, so heißt. Und damit man diese 14 Verse richtig verstehen kann, muss man sie gründlich studieren. Man muss diese Belehrungen immer und immer wieder hören und sich damit auseinandersetzen. Und dann erst beginnt man zu verstehen. Buddhistische Texte kann man nicht verstehen, wenn man sie nur einmal gelesen hat. Und man schafft es auch nicht, nach dem 20. Mal die Tiefe dieser Texte auszuloten. Aus diesem Grund studieren wir viele verschiedene Texte, von denen jeder einen bestimmten Bereich näher behandelt. Geshe-la erzählt, dass er jahrzehntelang bei einem Lama studiert hat und oft gab es Belehrungen zu Texten, die er schon kannte. Und plötzlich gab es tiefe Einsichten zu Themen, die er vorher nicht verstanden hatte. Vor allem, wenn man tatsächlich versucht, die Lehren zu praktizieren, gewinnt man ein immer größeres Verständnis. Den wirklich tiefsten Sinn wird man wahrscheinlich niemals erschöpfen, erst wenn man erleuchtet ist. Und das Interessante ist, ich glaube, Geshe-la hat das auch gesagt, dass wenn es im Buddhismus, wenn eine Aussage ganz einfach klingt, wenn man denkt, ach, das ist ja eine Binsenweisheit oder so, ja, dann kann man davon ausgehen, dass das oft die tiefsten Gedanken sind, die dahinter stecken. Lam Tzu Namsum wurde als die grundlegenden Lehren des Buddhismus übersetzt. denn das ist das, was im Wesen, im Westen gebraucht wird. Gesche Michael sagt allerdings, dass die genauere Übersetzung die drei grundlegenden Pfade ist. Der Name wurde oftmals falsch übersetzt mit die drei Hauptaspekte des Pfades. Das jedoch ist falsch, denn in der buddhistischen Philosophie meint Pfad einen geistigen Zustand, eine Erkenntnis, eine Realisierung oder eine höhere Idee. Es ist eine geistige Substanz, ein Geisteszustand. Eine Realisierung im Sinne einer spirituellen Erkenntnis. Hier also gibt es drei Realisierungen, Geisteszustände, die einen zum Buddha machen. In Geshelas Klasse gibt es an dieser Stelle einen kleinen Ausflug in die Inhalte des vierten ACI-Kurses Logik im Buddhismus. Das machen wir jetzt auch, da ihr eine möglichst authentische Übertragung von Geshe Michaels Kursen, die uns sein Schüler und unser Lehrer Venerable Phil gegeben hat, erhaltet. In der buddhistischen Welt unterscheidet man zwei Kategorien, veränderliche Dinge und unveränderliche Dinge. Es ist sehr leicht, veränderliche Dinge zu finden. Dinge, die sich nicht verändern, sind schwer zu finden. Der Buddha sagt, alle Dinge sind unbeständig. Das heißt nicht, dass man im Buddhismus glaubt, es gäbe keine unveränderlichen Dinge. Aber das kommt dann zu einem späteren Zeitpunkt, da wird es noch genauer untersucht. Man unterscheidet drei Arten von veränderlichen Dingen. Physische, zum Beispiel der Stift oder das Blatt Papier, unser Körper oder Straßen. Dann die zweite Kategorie sind geistige, veränderliche Dinge, so etwas wie Gefühle. Oder die Kategorie, die da heißt weder noch. Das sind Prinzipien, Konzepte, physische Gesetze oder die grundsätzliche Idee von Brigitte. Brigitte ist nicht Brigittes Körper und Brigitte ist nicht Brigittes Geist. Brigitte ist ein Konzept, das wir auf Brigittes Körper und Geist anwenden. Das also meint diese dritte Kategorie von veränderlichen Dingen. Also als eine unveränderliche Sache gilt beispielsweise Raum. Ich kann in einen Raum etwas hineinstellen oder ich kann es auch wieder rausnehmen. Der Raum an sich ändert sich dadurch nicht. Aber wie gesagt, tiefer wird dieses Thema erst später betrachtet. Zurück zu Lam, also Weg oder Pfad. Jetzt kommt eine Frage an euch. Ist ein Pfad im buddhistischen Sinne physisch, geistig oder weder noch? Der Weg, der zur Erleuchtung führt, der Weg, der alles Leid beendet. Physisch, geistig oder weder noch? Was meint ihr?
Ja, meine weder noch.
Okay, eine Meinung ist weder noch. Gibt es noch eine andere Meinung?
Familie Novik meint weder noch.
Familie Novik meint weder noch, okay. Noch jemand eine Meinung?
Eva denkt auch weder noch.
Okay. Die Bremer sagen weder noch. Was kommt hier? Familie Arp auch, weder noch. Okay. Gut. Ah, Ulla hat mich angechattet und sagt geistig. Es ist geistig. Lam bedeutet in der tibetischen Philosophie eine spirituelle Erkenntnis, eine große Idee. Fällt also in die zweite Kategorie, in das geistige Prinzip. Pfad ist ein geistiger Zustand. Was also sind die drei grundlegenden Konzepte oder Pfade, über die wir hier sprechen wollen? Der erste Pfad heißt Nenjung. Also Pfad als spirituelle Erkenntnis. Geshe-la sagt, wenn man all die großartigen buddhistischen Lehren zusammenfasst, hat man diese drei Ideen. Wer den Lam-tsu-Nam-tsum in seinem Geist realisiert hat, ist ein Meister der buddhistischen Philosophie. Nenjung heißt Renunciation im Englischen. Im Deutschen wird es oft übersetzt als Entsagung. Ich selber kann mit diesem Wort wirklich sehr wenig bis nichts anfangen und habe einen Freund gebeten, mir das etwas deutlicher zu übersetzen. Und er schreibt, und zwar der Jens Grotefend, einige von euch, ja fast alle, außer Natalia, kennen den wahrscheinlich. Jens schreibt, das tibetische Wort ne und also definitiv bestimmt und chung entstehen, könnte man als definitives Herauskommen wollen oder den gefestigten Wunsch Samsara zu verlassen, sowie definitiv herauswollen aus dem Leid oder ähnlich übersetzen. Das ist zwar alles auch ein bisschen sperrig, aber ihr bekommt eine Idee von dem Inhalt. Wir werden das studieren. Stimmt es, das ist die Frage, dass jedes kleinste Detail in unserem Leben Leid und Schmerz ist? Gibt es wirklich kein dauerhaftes Glück in unserem Leben? Nichts dauerhaft Gutes? Das ist eine große Frage, mit der wir uns beschäftigen werden. Der Buddha sagt, dass es so ist. Alles in unserem Leben ist Leid und auch die Dinge, die im Moment scheinbar gut laufen, werden sich verändern. Das werden wir noch herausfinden. Wenn man Nenjung erreicht hat, kann man dann dennoch Geld haben oder ein komfortables Leben führen? Was bedeutet Nenjung wirklich? Ist Leben Leid oder ist nur ein Teil des Lebens Leid? Das wäre ein Teil der Aufgabe zur analytischen Meditation bis zum nächsten Mal. Aber das besprechen wir noch am Ende. Der zweite Pfad, also der erste Nenjung, Entsagung. Der zweite Pfad ist Changsem oder Semkye. Chang bedeutet Buddhaschaft und Sem bedeutet Geist. Das Sanskritwort heißt Bodhicitta, das kennt ihr bestimmt alle. Das ist der geistige Zustand, in dem man sich aus ganzem Herzen wünscht, ein Buddha zu werden, um allen Wesen zu helfen. Und der dritte Pfad heißt Yang Dakpai Tawa, Correct View auf Englisch, beziehungsweise korrekte Weltsicht. Es geht um eine spirituell korrekte Weltsicht. Und Gisela gibt ein Beispiel, in diesem Fall für eine falsche Weltsicht. Ja? Folgende Situation. Angenommen, ich möchte eine Softwarefirma davon überzeugen, dass sie uns eine Software zu einem günstigeren Preis verkauft. Ich sage also dem Verkäufer, Beate und ich, wir haben unseren Verlag neu gegründet und wir könnten uns nur 500 Euro für das Programm leisten, obwohl es eigentlich 1000 Euro kostet. In Wirklichkeit können wir uns aber diese 1000 Euro leisten. Wir könnten die 1000 Euro bezahlen, ich habe also gelogen. Der Verkäufer sagt, okay, ihr könnt das Programm für 500 Euro haben. Dann sieht es so aus, als hätten wir durch meine Lüge 500 Euro gespart. Es sieht aus, als sei meine Lüge, nämlich dass wir uns nicht mehr leisten könnten, der Grund dafür, dass wir jetzt 500 Euro mehr haben, 500 Euro weniger ausgegeben haben. Doch wenn man die Prinzipien von Ursache und Wirkung studiert, also genau diese Korrelation zwischen Ursache und Wirkung, wie das funktioniert, dann erkennt man, dass dies falsch ist. Die Natur von Ursache und Wirkung ist gleich. Die Essenz ist gleich. Jesus spricht auch in der Bibel darüber. Es ist unmöglich, Mais zu ernten, wenn man Weizen gesät hat. Da kann man gar nichts dagegen tun. Es nützt nichts, wenn man sich aufs Feld stellt und die Saat anschreit. Du sollst Mais sein, das wird nicht funktionieren. Die Natur des Samens ist Weizen. Und die Natur des Resultats ist Weizen. Es gibt immer eine Gleichartigkeit zwischen Ursache und Wirkung. Lügen ist eine negative Handlung. Es ist unmoralisch. Gewinn ist etwas Gutes, etwas Angenehmes. Und es ist nicht möglich, ein gutes Resultat durch eine negative Handlung zu erzielen. Das klingt vielleicht auf eine Weise plausibel, aber es bedarf wirklich viel, damit es tatsächlich zur tief verankerten Erkenntnis wird. Wir werden immer wieder durch die zeitliche Verzögerung von Ursache und Wirkung in die Irre geführt. Also die korrekte Weltsicht, Yang Dakpai Dawa, sagt, der wahre Grund dafür, dass wir die Software für 500 Euro gekriegt haben, ist, dass wir früher zu jemandem sehr großzügig waren. Wir haben jemand anderem Geld gegeben. Wir haben jemandem Geld gegeben und dafür haben wir Geld bekommen. Meine Lüge ist nicht der Grund dafür. Die Lüge wird im Gegenteil dazu führen, dass man mir zukünftig nicht glaubt, auch wenn ich die Wahrheit sage. Das ist eines von vier karmischen Resultaten bezüglich Lügen. Vielleicht kennt ihr das auch, dass wenn man etwas sagt, was wirklich wahr ist, also man sagt endlich die Wahrheit und keiner glaubt einem. Das ist die korrekte Weltsicht. Wenn ich das erkenne, werde ich nicht mehr lügen, sondern stattdessen die wahre Ursache erzeugen, um künftig Software zu einem günstigeren Preis zu bekommen. Wenn wir hier sagen, dass etwas Gutes nie aus einer negativen Handlung hervorgehen kann, klingt das wie ein Kindermärchen. Doch diese Aussage ist vollkommen korrekt. Auf diese Art funktioniert die Welt. Und diese Idee ist Yang Dakpai Dawa, korrekte Weltsicht. Im Kurs 5, dem Karma-Kurs, wird das ganz ausführlich studiert. Also die ganzen Korrelationen, die Wirkweise von bestimmten Handlungen. Gut. Wir kehren jetzt zurück zu Chetsongkhapas Text. Im Buddhismus ist es sehr wichtig zu wissen, woher die Aussagen kommen, ob es tatsächlich verbürgte Quellen sind, wer den Kommentar geschrieben hat, beziehungsweise wer zitiert wird oder wo das niedergeschrieben steht und so weiter. Geshe-la erzählt dazu eine Geschichte, wie er als junger Mönch nach 2 Monaten des Studiums der Bodhicharyavatara in einer tibetischen Bibliothek plötzlich sah, wie alle aufgeregt in einen anderen Raum gerannt sind und einem Lama dort Geschenke darbrachten. Es war ein Senior-Tutor des Dalai Lama. Geshe-la und ein anderer englischer Freund liefen los und besorgten einen Kuchen als Geschenk und erhielten die Erlaubnis, das darzubringen. Sie verneigten sich vor dem Rinpoche und er hat sie gefragt, woher sie denn kommen würden. Und sie haben geantwortet, dass sie Amerikaner sind und dass sie hier in der Bibliothek buddhistische Texte studieren würden. Und natürlich fragte der Lama, was für Texte sie denn studieren würden. Und die beiden konnten nicht antworten. Geshe-las Lehrer stand hinter dem Rinpoche und hat versucht, ihn zu soufflieren. Und als das nicht funktionierte, hat er dann die Texte genannt. Das war natürlich eine sehr peinliche Situation und das ist der Grund, wahrscheinlich, warum Geshe Michael so viel Wert darauf legt, dass man tatsächlich weiß, wer das Buch geschrieben hat, um welche Texte oder Kommentare es geht. Man weiß nie, wem man begegnet. Also der Autor des Textes, den wir studieren, ist Chetsongkhapa. Lamtsu Namsum besteht nur aus 14 Versen. Der Text ist außerordentlich präzise, prägnant und gepackt mit wertvollen Informationen. Und wie bei vielen anderen buddhistischen Texten benötigen wir eine Erklärung zum besseren Verständnis. Für die meisten der alten Schriften gibt es Kommentare von anderen Autoren, die genauer erklären, was die kurzen Texte bedeuten. Gelegentlich gibt es auch einen sogenannten Autokommentar, in dem der Autor selbst sein Werk erläutert. Der Kommentar, den wir für den Lamtsu Namsum benutzen, wurde von Pabongka Rinpoche geschrieben. Pabongka Rinpoche gehörte zum Kloster Saramay in Lhasa. In den Klöstern gibt es verschiedene Häuser, so wie man es auch von Harry Potter kennt. Und Pabongka Rinpoche gehörte zum Gyalrong-Haus. Das ist das gleiche Haus, aus dem Ken Rinpoche Geshe Lobsang Tsachin, das ist der Lehrer von Geshe Michael, stammt. Und in dem auch Geshe Michael war, zu seiner Zeit in Sarah. Und auch unser Lehrer, Venerable Phil, hat dort während seines Aufenthaltes gewohnt. Thabongka Rinpoche galt als größter Lehrer seiner Zeit. Und obwohl er ein so großartiger Lehrer war, war er kein sehr guter Student. Er hatte als Geshe Lingtse graduiert, das ist ein Titel, der vom eigenen Kloster verliehen wird und bei dem es nicht nötig ist, sich überregional mit anderen Geshe-Kandidaten zu messen. Übrigens, Ken Rinpoche, der Lehrer von Geshe Michael, von dem ihr im Reading den Eröffnungstext findet, der wunderschön zu lesen ist, wie ich finde, ist ein Larampa Geshe. Das ist die höchste Geshe-Auszeichnung, die es gibt. Im Reading gibt es dazu noch ein paar ausführlichere Informationen. Und vor allem ist es seine persönliche Erzählung und dadurch gewinnt das Ganze noch an Lebendigkeit und man bekommt eine Nähe zu diesem großen Lehrer. Er ist leider 2004 gestorben. Thabongka Rinpoche, als er sein Geshe-Studium beendet hat, begann er kleine Gruppen von Laien zu unterrichten. Zunächst keine Mönche, was damals sehr ungewöhnlich war. Und nach einigen Jahren kamen schließlich zehntausende Menschen zu seinen Unterweisungen. Man musste Lhasas größten Tempel herrichten, um alle, die gekommen waren, unterzubringen. Auch die Mönche aus den drei großen Klöstern kamen jedes Mal, um ihn zu hören. Der 13. Dalai Lama musste ihn darum bitten, seine Belehrungen zu unterbrechen, denn die Geshe-Kandidaten verließen die Debatten, um bei seinen Teachings dabei zu sein. Jetzt muss ich mal eben gucken. Brigitte. Ja, okay. Also, ich muss noch mal Brigitte reinholen. Okay, da ist sie wieder, da sehe ich sie wieder.
Danke.
Sehr gerne. Okay, also der war so gut, Thabongka Rinpoche, dass auch die ganzen Geshe-Kandidaten den Debate Ground verlassen haben, um bei seinen Teachings dabei zu sein. Okay, das war nochmal Valentin. Danke für die Info. Er war ein außergewöhnlich guter Lehrer. Er verstand es, eine Verbindung zum sogenannten gemeinen Volk herzustellen, also zu Leuten wie du und ich. Er nahm die 5 großen buddhistischen Bücher und bereitete sie so auf, dass die Menschen sie studieren, verstehen und anwenden können. Er selbst hat diese Texte gemeistert und sie dann in eine Form gebracht, die andere gut verstehen können. Eine Reihe von großen Lehrern gingen aus seiner Übertragungslinie hervor. Sein Hauptschüler war Triang Rinpoche, ein weiterer Lehrer des Dalai Lamas. Also wir sind jetzt bei Thabongka Rinpoche. Sein Schüler, Triang Rinpoche, war auch ein sehr großer Gelehrter. Seine Daten waren oder sind 1900 bis 1981. Er hat zusammen mit einem anderen Schüler die meisten Belehrungen von Thabongka Rinpoche aufgeschrieben und zu Büchern zusammengestellt. Das sind 3 Bände, die heißen Befreiung in unseren Händen und die gibt es auch auf Deutsch. Dieses Buch wurde noch vor dem Tod von Thabongka Rinpoche, der in den 40er Jahren gestorben ist, in einen Druckstock aus Holz geschnitzt. Das ist eine große Ehre. Gewöhnlich passiert das erst nach dem Tod eines großen Lehrers. Der Titel Befreiung in unseren Händen hat im Tibetischen die Bedeutung von Belehrungen, die in deine Hände gelegt wurden von einem meisterhaften Lehrer. Triang Rinpoche hatte ebenfalls viele große Schüler. Einer davon war Ken Rinpoche, Geshe Lobsang Thaljin, der Lehrer von Geshe Michael, von dem ihr im Reading auch lesen werdet. Der Titel Ken Rinpoche bedeutet, dass er der Abt eines großen Klosters war. Er war der Abt von Sarah May. Ein anderer Schüler von Triang Rinpoche, für diejenigen, die Semkyeling kennen, von unserem Yoga zum Beispiel, war Geshe Thubten Nawang, das Oberhaupt des tibetischen Zentrums in Hamburg, der leider auch vor einigen Jahren schon gestorben ist. Also da gibt es die Verbindung von einem gemeinsamen Lehrer nach Hamburg. Geshe Michael Roach sagte in diesem Zusammenhang, dass der Titel Geshe heute eine andere Bedeutung hat. Früher in Tibet vor 1959 erlangte man den Geshe-Titel nach einem sehr intensiven Studium von 20 bis 25 Jahren und strengen Prüfungen. Und heute wird der Titel wesentlich schneller und leichter erlangt und es steckt nicht unbedingt diese Qualität von früheren Tagen dahinter. Khenzen Poche war, wie schon erwähnt, ein Larampa Geshe. Das ist die höchste akademische Auszeichnung, die man beim Geshe-Studium erreichen kann. In jenem Jahr, in dem Ken Rinpoche graduierte, erhielten nur 2 von 17 bis 18.000 Mönchen diese Auszeichnung vom Dalai Lama. Ken Rinpoche war einer davon und der Mönchsname von Ken Rinpoche ist Geshe Lobsang Tarjin. Er war der Lehrer von Geshe Michael und der Schüler von Triyant Rinpoche. Unser Lehrer, Venerable Phil, hat das Teaching direkt von Geshe Michael erhalten und an uns weitergegeben. Es gibt also eine sehr klare und direkte Übertragungslinie dieser Lehren. Ken Rinpoche, das werdet ihr auch im Reading lesen können, studierte direkt bei Pabongka Rinpoche in Tibet und hat von ihm eine große Segnung persönlich erhalten. Der tantrische Name von Pabongka Rinpoche ist Dechen Nyingpo. Dechen, Great Bliss oder großer Segen, im Sinne von ein Zustand, in dem man vollkommen glücklich ist. Nyingpo heißt Essenz. Geschüler beschreibt das so, als würde man alle schönen Gefühle, die man je in seinem Leben hatte, in einen einzigen kurzen Moment komprimieren, in eine Erfahrung von vielleicht 30 Sekunden. Und das ist Dechen Nyingpo. In seinem früheren Leben war Pabongka Rinpoche der namhafte Lehrer des chinesischen Kaisers. Sein Name war Changka Rolpai Dorje und er lebte 1717 bis 1786. Heute geht es hauptsächlich darum, die Lehrer unserer Übertragungslinie kennenzulernen, damit für den Fall, dass man den Dalai Lama trifft und er fragt einen, was man studiert, man ordentlich antworten kann. Deshalb gibt es jetzt noch einen Namen, den ich an euch weitergebe. Einer der Studenten von Chetsung Kapa war Nawang Drakpa. Er war nicht der beste Schüler und doch hat er auf Wunsch seines Lehrers 108 Klöster in Tibet gegründet. Die Klöster lagen hauptsächlich im Osten Tibets, der Heimat von Nawang Drakpa. Er bat seinen Lehrer um einen leichten und kurzen Text, den er den Osttibetern dort lehren könnte, die nicht sehr gebildet waren in den buddhistischen Lehren. Und Tetsong Kapa schrieb ihm daraufhin einen Brief mit diesen 14 Versen des Lamso Namsum, den wir hier studieren werden. Geshe-la wiederholt immer wieder, dass seiner Ansicht nach dieser Text einer der wichtigsten buddhistischen Texte ist, die je geschrieben wurden. Er sagt, und ich wiederhole das jetzt auch nochmal, dass man aufgrund dieser 14 Verse die Erleuchtung erlangen kann. Das erreicht man nicht durchs Herz-Sutra oder das Sutra vom Diamantenschneider, nicht durch die 8000 Verse der Vervollkommnung der Weisheit, aber durch diese 14 Verse des Lamso Namsum kann laut Chetsung Kapa die Erleuchtung erlangt werden. Und der ist einer, der es wissen muss. Wie ihr schon mitgekriegt habt wahrscheinlich, ist es so, dass alle guten Tibeter mindestens 3 unterschiedliche Namen haben. Lord Atisha hatte 6 bis 8 Namen. Und diese ganze Namensgeschichte ist anfangs sehr verwirrend. Aber mit der Zeit wird es besser. Man gewöhnt sich daran. Nawang Drakpa hatte also auch 3 unterschiedliche Namen. Nawang Drakpa ist der Mönchsname, den er bei der Ordinierung erhielt. Den ersten Namen bekommt man dabei von seinem Lehrer. Dann der zweite Name ist Tsakho Wongpo. Das ist ein Spitzname Tsako ist eine Provinz im Osten Tibets. Und Wangpo, oder Tsako ist der Name einer königlichen Dynastie, nicht der Provinz, sondern dieser königlichen Dynastie im Osten Tibets. Und Wangpo heißt in seinem Herkunftsdialekt Mönch. Okay. Im Prinzip ist das jetzt das Teaching für heute. Aber es gibt in den Hausaufgaben noch zwei Fragen, die wir noch nicht behandelt haben und die nach meiner Erinnerung auch nicht im ersten Reading besprochen werden. Deshalb werde ich da jetzt kurz nochmal durchgehen. Geht um die Frage 7. Und die Frage 7 lautet, was sind die drei Probleme eines Topfes? Und hier werden Studierende mit einem Gefäß verglichen. Und die drei Probleme sind, dass der Deckel verschlossen ist. Das heißt, man achtet nicht auf die Belehrungen des Lamas. Da geht nichts rein in dieses Gefäß. Das zweite Problem ist, das Gefäß ist verschmutzt. Das hat die Bedeutung, dass die Motivation nicht richtig ist, dass man aus unlauterer Absicht bei den Belehrungen dabei ist. Und das dritte Problem ist, der Topf ist undicht. Man behält nicht, was man gelehrt wurde. Das sind also die drei Probleme eines Topfes. Und die Hausaufgabe Frage Nummer 8, die geht so, wie lauten die drei großen Bereiche des Lam-Rim-Textes? Es gibt drei Bereiche und wieso habe ich das nicht übersetzt? Okay, das eine, das habe ich vergessen zu übersetzen, das eine ist der Lesser Scope, der untere Bereich. Beate, hilf mir, wenn du noch wach bist, wenn du da bist. Der untere Bereich?
Für Wesen mit Fähigkeiten, mit geringen Fähigkeiten.
Mit geringen Fähigkeiten, danke. Dann den mittleren Bereich und den höheren Bereich. Und das bezieht sich eben alles auf die Fähigkeiten der Wesen dieser Bereiche.
Also die geistigen Fähigkeiten sind damit gemeint, ne? Das intellektuelle Verständnis, nicht jetzt Kräfte mit Muskeln und so.
Genau. Okay. Gut, vielen Dank fürs Einspringen, meine Liebe.
Auch gern.
Okay. Gut, bevor wir jetzt einmal gesamt durch die Hausaufgaben gehen, möchte ich jetzt erstmal sagen, das ist das Ende des ersten Teachings. Und gibt es irgendwelche Fragen, die ihr habt und die ihr jetzt stellen könnt?
Hier ist Hans aus Stuttgart.
Hi.
Ich habe eine Frage. Warum ist es so wichtig, die Namen der tibetischen Lehrer und deren Schulen sozusagen, also wer steht auf welchen Schultern sitzen und zu kennen, wo es doch so große Schwierigkeiten macht, sich diese Linien einzuprägen und mit meinem westlichen Kopf vielleicht zunächst versucht zu sagen, es kommt doch vielleicht mehr auf die Inhalte drauf an, die eine Lehre verkörpert oder mit sich bringt und weniger auf die Träger.
Aus meiner Erfahrung ist es so, dass man über den Namen dieser Lehrer, die immer wiederholt werden aus Respekt, nennt man sie, dass man darüber eine Verbindung bekommt zu diesen Lehrern. Und dass es eine, durch diesen Respekt und durch diese Verbindung, ist es eine, das ist eine Bereicherung. Wenn ich weiß, dass diese Inhalte zum Beispiel von Gishe Michael kommen, und ihr alle kennt Gishe Michael auf die ein oder andere Weise, dann ist dadurch, dass ihr eine direkte Verbindung zu Gishe Michael habt, diese, dieses Teaching noch, noch direkter, noch gehaltvoller, als wenn euch irgendeine selbst noch studierende Silvia aus Hamburg diese Unterweisungen vorliest, ja, ihre Übersetzungen vorliest und darbringt.
Darf ich noch was ergänzen?
Ja.
Und zwar geht es auch darum, dass man ja vieles, also im Buddhismus geht es ja an die eigene Weltsicht. Also wir haben gelernt, die Welt auf eine bestimmte Art und Weise wahrzunehmen und die wird zum Teil durch die buddhistische Lehre in Frage gestellt. Sei es um das Thema Leerheit, sei es das Thema Karma. Und da braucht man im Prinzip auch sowas Ähnliches wie authentische Quellen, denen man wirklich vertraut. Und der Buddhismus basiert ja auf den mündlichen Lehrreden des Buddha selbst, die irgendwann mal niedergeschrieben worden sind und die dann auch von Praktizierenden, die eben viele Kenntnisse hatten über die Jahrhunderte, Jahrtausende, diese auch die Erfahrung gemacht haben, dass zum Beispiel diese drei grundlegenden Pfade, die ja drei grundlegende Geisteszustände im eigenen Geiste sein sollen, auch erreichbar sind. Und nur dann, wenn ich auch dieses Vertrauen haben kann, dass es tatsächlich diese ununterbrochene Linie ist vom Buddha selbst quasi über die Schüler, über die Jahrhunderte hinweg, über die tibetischen oder die indischen und tibetischen Lehrer hinweg bis zu mir, dass alles überprüft worden ist, erlebt worden ist, gelebt worden ist und realisiert worden ist, was da in den buddhistischen Unterweisungen kundgetan wird, dann habe ich auch eine größere Motivation, da dran zu bleiben und dann glaube ich dem auch, weil ich muss einen gewissen Vertrauensvorschub geben können und müssen, sonst ist mir vieles nicht zugänglich, was der Buddhismus erzählt. Also deswegen glaube ich, dass auch diese Namen der Lehrer auch von relevant sind.
Vielen Dank, Beate und Silvia, das war für mich sehr verständlich. Noch eine Anschlussfrage, sind diese Art von Fragen überhaupt erlaubt oder ist das, grenzt das bereits an Respektlosigkeit?
Überhaupt nicht. Also absolut erlaubt und bitte, bitte fragt, ja. Danke für deine Frage, Hans. Brigitte.
Und zwar, also ich würde jetzt die tibetischen Ausdrücke, die du verwendest, einfach dadurch relativ gut mitschreiben.
Oh, Brigitte, ich verstehe dich ganz schlecht.
Ich konnte jetzt die tibetischen Ausdrücke, die du verwendest,
Beate, kannst du, ja?
Ich weiß jetzt nicht, wie es denn anders.
Oh, Brigitte, ich kann dich leider nicht verstehen. Du bist am Anfang des Satzes sehr klar und dann wird es immer leiser und verschwindet immer mehr. Kannst du mir das vielleicht eben schreiben oder Beate, hast du sie verstanden?
Nee, ich habe auch nichts verstanden.
Brigitte, dann.
Ich schreibe schnell.
Okay. Da ich mir die Class Notes ausgedruckt hatte. Okay. Also Brigitte sagt, ich konnte die tibetischen Wörter nur verfolgen, da ich mir die Class Notes ausgedruckt hatte. Könnten wir dies in Zukunft eventuell buchstabieren oder so? Okay, das könnten wir machen. Oder du verlässt dich auf die Class Notes.
Da waren jetzt aber zum Beispiel nicht alle drin, die du verwendet hast.
Okay, also die Sachen, die ich verwendet habe, findet man entweder im Reading oder in den Class Notes.
Okay.
Und ich habe jetzt während des Redens nochmal drüber nachgedacht. Was ich auch erwähnt habe, war Bodhisattva Chayavatara. Das sind die Shantideva-Kurse, die Meister-Shantideva-Kurse. Und ansonsten habe ich, glaube ich, nichts erwähnt, was nicht im Reading wäre.
Okay. Hm.
Gut. Wie ist denn das überhaupt vom Tempo? War das okay, generell?
Ja.
Gut.
Ja, okay. Tempo ist gut. Klar, dass die vielen Namen verwirren natürlich.
Ja.
Aber ansonsten ist das alles soweit verständlich.
Prima. Und das war jetzt wirklich diese erste Klasse. Da gab es ganz viele Namen. Das war klar, hatte ich auch anfangs gesagt. I'm so sorry. Aber das wird besser und das ist in den nächsten Klassen dann nicht mehr so extrem. Ja, ihr kennt sie jetzt schon alle, die wichtigsten.
Wir nehmen dich beim Wort.
Okay, mach das. Gut, dann würde ich gerne mit euch einmal durch die Hausaufgaben gehen. Es gibt nämlich diese Hausaufgaben nur auf Englisch. Und wir müssen sie jetzt einmal übersetzen für die Bremer, die jetzt nicht so fit sind in Englisch. Ansonsten könnt ihr wählen, ob ihr auch zum Beispiel das englische Reading lesen möchtet oder das deutsche. Das bleibt euch überlassen.
Vielleicht kann man beides bekommen, ja, Englisch lesen, aber manchmal hast du es vielleicht und dann ist das Deutsche ganz hilfreich.
Ja, wunderbar, das ist eine gute Idee. Das Deutsche habe ich ja schon rumgeschickt. Ich glaube nur Valentin. Okay, Franziska schreibt auch gerne beides. Das heißt, Valentin hat wahrscheinlich das Deutsche nicht. Peter, du hast das wahrscheinlich auch noch nicht, ne? Und Eva. Genau, ihr habt das noch nicht. Genau.
Nein, ich hab's auch noch nicht, nein.
Und Franziska auch nicht? Mann. Okay.
Silvia, ich habe eine Frage.
Ja?
Als Attachment habe ich mir, als Attachment einer E-Mail von dir, habe ich mir ein Papier ausgedruckt, das umfasst ungefähr 180 Seiten.
Ja.
Ist das, was du spontan sprichst?
Ist das genau. Das ist das Reading. Genau. Also das hatte ich eigentlich an alle, die sich ein bisschen rechtzeitiger angemeldet hatten, schon rund gemailt.
Ist das die Datei ECI German Manual?
Jawohl, ja, genau.
Ja, dann habe ich's.
Okay, es ist ja egal, das ist ja nicht schlimm per E-Mail. Wir schicken einfach beides nochmal rum, dann sind wir ganz sicher, dass jeder alles hat. Okay, und dann könnt ihr euch eben entscheiden, ob ihr das englische Original, das hauptsächlich von Gishu Michael übersetzt worden ist, oder die deutsche Übersetzung, die von unserer wunderbaren Freundin Bettina Born aus Frankfurt echt übersetzt wurde. Ich finde das großartig, dass sie das gemacht hat. Und wir können ihr echt wirklich, wirklich nur sehr danken. Okay. Wenn ihr wollt, schicke ich euch dann auch einfach die englischen Hausaufgaben. Und zu diesen Unterlagen gibt es auch einen sogenannten Answer Key. Da gibt es also ein Dokument mit der Homework als PDF und schicke euch dann auch gleich die Antworten dazu. Dann kann man sich selbst auch überprüfen. Also man sollte, wenn man jetzt diesen Kurs studieren möchte, dann sollte man aufgrund seiner Unterlagen die Hausaufgaben versuchen zu machen, des Readings, der Class Notes, ja, normalerweise steht da alles drin. Dann kann man einen Quiz machen, den ich euch auch mit zuschicken werde. Bei diesem Quiz ist es schon so, dass man möglichst nicht mehr nachguckt, sondern einfach sein Wissen überprüft. Und schließlich gibt es am Ende des Kurses ein Final. Da werden die wichtigsten Fragen nochmal zusammengefasst und dann kann man dieses Final, sollte man also natürlich auch ohne seine Unterlagen beantworten. Und dann könnt ihr das einschicken und dann wird das gegradet. Okay, das dazu. Und jetzt wollen wir einmal uns die Homeworks angucken.
So einfach. Also wir werden die Hausaufgaben nicht mit Noten bewerten, sondern nur inhaltlich.
Genau. Okay. Also es, normalerweise gibt es so eine Prozentzahl, dass man da hinschreibt, wie viel Prozent richtig beantwortet sind. So ist es an der Diamond Mountain üblich. Okay, die erste Frage ist, wer ist der Autor? Und da würde ich jetzt einfach jemanden bitten, mitzuschreiben. Ulla, vielleicht wärst du so lieb und würdest mitschreiben. Und du könntest dann vielleicht das einmal rundmailen. Ulla, bist du noch da? Bist du noch bei uns?
Ja, jetzt die Stummschaltung auf.
würdest du das machen, meine Liebe? Oder nicht? Ich habe jetzt keine Antwort gehört. Gut, also dann können vielleicht auch, kann jeder einfach... Ulla, ich habe keine Antwort gehört. Insofern gehe ich davon aus, dass du auch nichts gesagt hast. Und, ich kann das machen. Ah, Hans, okay, super, wunderbar. Gut, toll. Der Autor, dessen Text wir behandeln, die grundlegenden Lehren des Buddhismus. Und zwar bitte einmal den populären Namen. Ah, okay. Ulla ist rausgeflogen, deswegen konnte sie natürlich nicht antworten. Dann werde ich sie erst noch mal reinholen wieder. Entschuldigung, wir hatten aber schon sehr viel Glück, dass das heute alles so gut gelaufen ist. Ulla. Oh, das geht aber leider nicht. Okay.
Bist du da?
Ja.
Ja.
Ach, du bist da.
Ich bin jetzt wieder da.
Okay. Okay, gut, wunderbar.
Okay. Meine Mutter ist nicht da, aber wir hören über einen Rechner.
Wunderbar. Okay, also Hans hatte sich auch angeboten. Vielleicht könnt ihr euch das teilen.
Nochmal, ich habe die Antwort eben nicht mitgekriegt. Sind die Hausaufgaben, hast du die bereits übersetzt oder soll ich die einfach
genau.
Original übersetzen?
Ja, ach so, das wäre toll, wenn du sie übersetzen würdest, darum geht es. Und Hans hat sich bereit erklärt, das auch zu übersetzen und vielleicht könntet ihr das zusammen machen, dass ihr euch das teilt.
Gut, hallo Hans. Ich hätte morgen direkt Zeit, ich könnte mit dem ersten loslegen und das morgen spätestens abends komplett an alle senden. Ich hoffe, ich mache das heute noch fertig. Wie wollen wir denn das machen? Wollen wir aufteilen?
Ich finde, wenn du so schnell bist, dann will ich dir nicht in die Quere kommen.
Das wäre schön für alle. So.
Super. Ja, toll.
Gut, und dann können wir uns vielleicht machen, machst du dann irgendwie Nummer 2 und ich dann wieder Nummer 3 oder irgendwie so, da können wir uns dann später im Anschluss noch melden oder so, okay?
Okay,
wunderbar, dann danke erstmal. Mhm.
Sehr schön. Gut, dann müssen wir jetzt eigentlich gar nicht mehr durch die einzelnen Fragen gehen.
Nein, ich bräuchte nur auf jeden Fall eine komplette Verteiler-Mail-Liste.
Jawohl. Sehr gerne, die sollst du haben. Toll, dass du das machst.
Silvia, ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe mich gerade bereit erklärt, aber ich habe die Aufgaben gar nicht.
Okay. ich werde die verschicken. Mit Homework, Answer Key, das englische Reading und nochmal für alle dieses deutsche.
Ja? Ja, und den Quiz vielleicht.
Und den Quiz, genau. Ja.
Das heißt, übersetzt muss werden Homework, Notes, Quiz, Answer Key und dann im Endeffekt.
Nein, die Homework. Das geht da, ja, die Homework, das reicht.
Und die Notes, ja, ne?
Die Class Notes, ja, aber da haben sich ja auch mehrere bereit erklärt. Das könnt ihr vielleicht untereinander nochmal besprechen, wer die Class Notes macht.
Gut, ich lege einfach mit Nummer 1 los, mit beiden Sachen, und dann sprechen wir mit den anderen allen per E-Mail dann nochmal, wie es dann mit Nummer 2 und so weiter geht, okay?
Okay, wunderbar. Super.
Gut, dankeschön.
Alles klar. Gut. Dann, genau, in den Hausaufgaben, aus den Hausaufgaben geht dann auch hervor, was man wiederholen sollte, was man auswendig lernen sollte. Und genau. Und dann diese erwähnten 15 Minuten analytischer Meditation zum Thema Renunciation. Jetzt, ich wollte nochmal einen Anruf, schreibt Brigitte. Ich will nochmal Brigitte reinholen, weil ich zu dieser Meditationsaufgabe auch noch ein bisschen was erzählen möchte. So. Okay. Okay, da sind wir wieder komplett.
Danke.
Gut. Zunächst mal zu diesem Auswendiglernen, sagt Gischela, dass man im Kloster als erstes einen Text auswendig lernen muss, und damit meint er einen sehr langen Text. Ja, es geht nicht um 4 Zeilen wie bei uns jetzt hier, sondern um wesentlich mehr. Und man lernt also zuerst den Text auswendig und dann erhält man die Erklärung des Lehrers dazu. Er sagt, das ist ein ganz geniales System, man vergisst gar nicht mehr, was man gelernt hat. Dann gibt es diese Meditationsaufgabe. Wir empfehlen, die tatsächlich täglich zu machen. Das war eine Frage, die Ulla gerade gestellt hat. Die Empfehlung ist, dass man sich für 15 Minuten an einen ruhigen Ort zurückzieht, sich ganz bequem hinsetzt und dafür sorgt, dass man in diesen 15 Minuten tatsächlich ungestört ist. Und man beginnt mit 10 Atemzügen. Man atmet durch die Nase aus und wieder ein und das zählt 1. Also zuerst kommt das Ausatmen, dann das Einatmen 1. Ausatmen, Einatmen 2 und so weiter. Und man versucht sich während dieser Zeit ganz auf den Atem zu konzentrieren. Wenn man das bis zum 3. oder 5. Atemzug schafft, ohne gedanklich abzudriften, dann ist man schon echt ein Held, ja. Das ist nicht so einfach. Wenn die Gedanken abschweifen, fängt man wieder an, von vorne zu zählen. Und das braucht ein bisschen Übung. Das macht man natürlich nicht endlos, sondern bis man sich beruhigt hat. Und wenn man es gar nicht bis 10 schafft, irgendwann nach 2-3 Minuten fängt man dann die eigentliche Übung an. Bei der Atemübung geht es darum, den Geist zu beruhigen. Unsere Gedanken sind immer beschäftigt mit diesem und jenem und springen ständig hin und her. Und als Vorbereitung für die Meditation versucht man durch diese Übung, den Geist in einen neutralen Zustand zu bringen. Und dann bringt man den Geist auf ein, wie es heißt, verdienstvolles Thema. Ich glaube, da muss ich noch jemand reinholen. Okay. Ich versuche nochmal Ulla reinzuholen. Eine Sekunde bitte. Okay. Da ist sie. Sehr schön.
Dankeschön.
Bitteschön. Gut, also und bei dieser ersten analytischen Meditation denkt man darüber nach, warum man mit dem Leben so wie es ist unzufrieden sein sollte. Das ist also der Gegenstand unserer ersten analytischen Meditation. Ist das Leben wirklich so schlecht, dass ich mich mit einer ganz neuen Methode auseinandersetzen möchte? Einen Weg aus diesem Leiden suche? Ja, darum geht es. Lohnt sich der Aufwand eines solchen Kurses überhaupt, um die negativen Seiten dieses Lebens zu überwinden? Es gibt 6 große Leiden in Samsara, so heißt es im Buddhismus, und in der 6. Klasse werden wir ausführlicher darüber reden. Aber Tatsache ist, wir werden geboren und damit ist jede unfreiwillige Wiedergeburt gemeint, egal als welches Wesen, ja, ob als Mensch, als Tier. Wir werden alt und dieser Prozess beginnt mit der Geburt. Wir werden krank. Das Leben ist unberechenbar, ja. Es ist ein ständiges Auf und Ab und am Ende sind wir alleine. Okay, also das so im Groben einige der 6 großen Leiden. Mal schauen. Noch jemand? Ulla ist schon drin, Beate. Ulla ist wieder da.
Ah, super, okay.
Okay.
Dankeschön.
Ja, bitte, gerne. und noch so als letzter Satz, diese analytische Meditation ist eine ganz großartige Methode, so wirklich langsam und organisch in eine Meditationspraxis hineinzuwachsen. Das ergibt sich ganz von selbst und bereits nach relativ kurzer Zeit wird man einen Unterschied feststellen. Man lernt, fokussierter zu denken, der Geist wird ruhiger. Also ich liebe diese Praxis sehr und ich wünsche euch ganz viel Freude damit, auch wenn das Thema oder die Themen manchmal herausfordernd sind. Das war's von meiner Seite für heute. Und damit wünsche ich euch einen schönen Abend. Es sei denn, es gibt noch Fragen.
Slava möchte sehr ein bisschen ausführlicher zu dieser 15 Minuten Meditation.
Okay. Ja?
Ja, ich gebe ihm eine Sekunde.
Okay.
Peter, kannst du bitte ein bisschen genauer beschreiben, wie macht man diese Meditation und nach der Atemübung?
Okay, also das heißt erstmal, dass du dich mit dieser Frage, also du hast deine 15 Minuten Freiraum. Du setzt dich 15 Minuten irgendwo ungestört an einen Ort hin. Du bringst deinen Geist durch diese Atemübung zur Ruhe in eine neutrale Position sozusagen. Und dann nimmst du diesen Gegenstand, nämlich stimmt es wirklich, ja, dass Leben Leid ist und denkst darüber nach, konzentriert. Und versuchst es von verschiedenen Seiten zu betrachten. Und wenn du abschweifst, dann kommst du wieder zurück zum Gegenstand deiner Meditation. Ne? So das ist gemeint mit analytischer Meditation. Und so beschäftigt man sich erstmal tiefer mit den Themen.
Okay, Dankeschön.
Gerne.
Anderes als über nachdenken, was will ich einkaufen fürs Wochenende. Man macht die Einkaufsliste und das macht man ja den ganzen Tag in seinem Geiste, solche analytischen Meditationen. Nur in dem Fall ist es ganz gezielt zu einem anderen Thema. Und man bleibt dann einfach eben für diese 15 Minuten abzüglich der Atemübung bei dem Thema. Also es ist praktisch, was der Geist von alleine macht, dieses Nachdenken über irgendetwas, das wird analytische Meditation genannt.
Ist das eine Aufgabe für nächste Woche oder
ja, möglichst
bestimmte Zeitraum?
Ja, nein. Also jede Unterrichtseinheit gibt dann die analytische Meditation das Thema für die nächste Woche vor. Ja, also ab nächsten Mittwoch ist der Gegenstand dieser analytischen Meditation ein anderer, nämlich ein Teil des Teachings, der Belehrung der jeweiligen. Und also es sind mehrere Sachen. Es ist das eine ist, dass man sich wirklich, dass man lernt, seinen Geist zu lenken und eben nicht mit Banalitäten sich zu beschäftigen, sondern sich mit einem gehaltvollen Thema auseinanderzusetzen. Ja, das ist schon an sich sehr verdienstvoll im Buddhismus. Und das andere ist natürlich, dass sich dadurch dieses Thema wirklich verfestigen kann. Ja, und man die Dinge von unterschiedlichen Perspektiven betrachten kann und man wirklich ganz neue Erkenntnisse hat. Aber das wird man selber entdecken, das werdet ihr schon sehen. Probiert es einfach mal aus.
Ulla hat noch eine hier so einen Chat geschrieben, dass ob wir ein Beispiel nennen können.
Okay. Also
woran klar wird, dass das Leben Leiden ist.
Das sind diese sechs großen Leiden, die ich eben schon erwähnt habe. Ja? Zum Beispiel, dass es Krankheit gibt in diesem Leben. Oder dass eine Situation, in der wir uns ganz wohl fühlen, in der wir sehr glücklich sind, zu Ende geht. Dass jemand, den wir sehr lieben, ich habe meine Großmutter sehr, sehr geliebt, sie ist vor einem Jahr gestorben. Also das wären Beispiele.
Ergänzen vielleicht noch, im Buddhismus wird gesagt, dass alles, was nicht dauerhaft glücklich macht, Leiden ist. Und dass dieses dauerhaft in diesem Zustand zu sein, frei von der Gefahr, dass, keine Ahnung, dass mein Auto kaputt geht, dass ich Zahnschmerzen kriege, dass mein Freund mich verlässt, das ist mit sozusagen der Abwesenheit von Leiden gemeint. Und da drüber nachzudenken, zu sagen, so, wie, an was glauben wir eigentlich? Also wenn wir sagen, okay, wenn ich erstmal mehr Geld hätte oder wenn mein Gehalt jetzt ganz, wenn ich einen festen Arbeitsvertrag habe, dann bin ich glücklich oder dann habe ich kein Leiden mehr. Aber das spätestens, wenn man in Rente geht, ist auch das mit dem Gehalt beendet. Also es ist sozusagen diese Dinge zu reflektieren und einfach drüber nachzudenken. Das ist, glaube ich, gemeint mit Leiden im Leben.
Okay. Gut. Der nächste Termin ist nächsten Mittwoch um 20 Uhr.
Moment nochmal eben, also ich würde gerne auch noch was sagen, aber irgendwie kommt sie hier nicht ran. Ich habe Ulla gebeten, dass sie das aufschreibt.
Wie kann ich hier sprechen? Mutti würde gerne was?
Sprechen.
Okay, warte mal, Franziska poppt hier auf, jetzt geht es aber hier los. wie kann ich hier sprechen? Wie kann ich hier sprechen, Ulla? Das weiß ich nicht.
Mikrofon an, wenn ich die. Da ist unten, da ist so eine Leiste, da ist zwei aufrecht stehende Stäbchen, dann kommt so ein Mikrofon mit durchgestrichen und dann kommt so ein kleines Ding mit mehr.
Da schreibt gerade aus.
Ja.
Kann man nicht dauerhaft glücklich sein. Ja, genau. Also wir wollen jetzt nicht das Ergebnis dieser analytischen Meditation vorwegnehmen, Ulla. Sondern ob man das kann oder nicht. Da schickt sie mir ein Smiley. Genau. Genau, das wäre dann das Thema der nächsten Woche. Okay, ihr Lieben. Also. Letzte Frage. Vielen Dank für heute.
Kann man glücklich sein, dauerhaft? Ich meine, der ganze Buddhismus wird nur deswegen studiert, damit man dauerhaft glücklich ist. Aber man muss erstmal erkennen, dass man nicht dauerhaft glücklich ist in dem, was wir jetzt haben. Sonst würde man gar keine Motivation haben, weiterzumachen auf dem buddhistischen Weg. Das ist, glaube ich, der Weg, warum jetzt gefragt wird, guck dir erstmal das Leiden an.
Gut. Also, Ulla hat jetzt auch schon geschrieben, vielen Dank für heute. Und dem würde ich mich jetzt anschließen. Und ich wünsche euch eine ganz wunderbare Woche. Und nächsten Mittwoch um 19 Uhr, um 20 Uhr, sorry, hören wir uns wieder. Okay.
Vielen Dank, Silvia.
Sehr gerne.
Das war sehr kurzweilig.
Okay, das freut mich sehr. Sehr schön. Also, bis bald, ihr Lieben. Ciao.
Bis demnächst.
Vielen Dank. Danke.
Tschüss. So.